a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Trash Talk Table über Kobolde und Jünglinge. Und irgendwie ist doch alles wieder etwas grün. Die Rookies sind ein bisschen grün hinter den Ohren und Daniel Theis ist auch oft grün, aber ziemlich cool und sehr effizient. Also alles andere als ein Grünschnabel. Heute spreche ich mit meinem Boston Celtics Experten Andreas Knecketek Knechtges über die Boston Celtics und über die Rookies. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, ein warmes Willkommen vom Experten, vom fabelhaften, das habe ich mit den Kobolden gemeinsam, fabelhaften Fabelwesen unter den Experten. Übrigens, war ein schöner Experten-Talk am Samstag hier.
Ja, der war feuchtfröhlich.
Das kann man so sagen, hat mich noch in den Sonntag hinein begleitet.
Das war das überwiegende Feedback, was ich bekommen habe. Alle, die sich gemeldet haben, meinten, holla die Waldfee, das war aber ganz schön intensiv. Also ich glaube, wir haben um 12 oder so haben wir Feierabend gemacht, ne?
Ja, kann man so sagen. Deshalb auch nochmal schöne Grüße an die Runde, an die anderen Experten, auch im schönen Dortmund, im schönen München, Major und Marcelo.
In Köln.
Grüße und aber auch an Age und an den Sandro,
ja.
Sobbes.
Köln, Neuwied, Sinzig, Bad Bodendorf, München und Dortmund. Also zur Erklärung, wir haben am Samstag einen Crew-Abend veranstaltet, alle Experten in einem Zoom-Meeting gemeinsam und das war eine schöne Kennenlernrunde, sodass jetzt sich hier jeder auch untereinander kennt und wir haben uns ein paar lustige Fragen gestellt, haben ein bisschen gequizzt. Das war sehr lustig. Und wusstest du übrigens, dass du, als du dann ganz kurzfristig dich entschieden hast, das Feierabend
Meeting
zu machen, ja, dass wir dann auch alle raus waren? Also ich meine,
das habe ich direkt danach gedacht, aber ich dachte, das war doch der Age und du.
Ja, dann sagt er einfach, okay, ich bin jetzt mal raus, Leute, ich muss schlafen gehen. Tschüss. Und dann drückt er auf Meeting beenden und das Meeting war für alle beendet. Mhm. Naja, aber war für mich, glaube ich, das Beste, weil so habe ich dann auch einen schnellen Cut gemacht. Ich finde ja sonst nicht unbedingt gerne ein Ende.
Ja, ich als Experte bin ein Experte in jeder Lebenslage. Ich weiß, was gut für dich ist. Und heute setzen wir die grüne Brille auf und kümmern uns um die Celtics, Daniel Theis und wie du so schön sagtest, die Jünglinge, die Rookies und nehmen die unter die Lupe.
Genau, deswegen alles in grün heute. Du hast ja auch einen grünen Pulli an, wenn ich das richtig sehe.
Wollte ich gerade sagen, schade, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, die zahlreichen, es nicht sehen können. Aber vielleicht höre ich mich auch ein bisschen grün gekleidet an heute.
Ja, bestimmt. Dann, bevor wir loslegen, hat unser Premium-Hörer Azuso sich gemeldet und hat gesagt, dass er doch gerne einen Fünfer in die geldgeile Grutruhen spenden will, die ja im Übrigen auch ein bisschen grün ist. Also der Fünfer ist auch grün. Junge, Junge.
Das ist der grüne Faden, der sich heute durch die Sendung zieht. Ne?
Genau.
Wollte unser Hörer, dass wir da irgendwas mit verbinden, irgendeine neu gestartete Business-Idee von ihm, zum Beispiel Daniel, die Tuporella oder sowas?
Nee, ich glaube, er ist einfach so stark im Business jetzt bei Tupperware am Start, dass er sich gedacht hat, den Fünfer kann er gerne mal hier zum sozialen Zweck schmeißen. Und nachdem die Umsätze in den letzten Wochen bestimmt explodiert sind, hat er sich gedacht, Gönnung, NBA mit deutscher Brille, Gönnung, geldgeile Gutruhen, ein 5-Euro-Schein für dich.
Katsching.
Katsching. Oh, so, der Ordnung halber. Okay, also heute auf dem Programm steht zunächst einmal die Boston Celtics und Daniel Theis. Wir gucken uns die Saison der Celtics an. Wo stehen sie jetzt aktuell? Was war auffällig? Was gab es für Besonderheiten? Da gab es ja auch ziemlich viele Verletzungen und ein ganz schönes Rotationswirrwarr. Dann gucken wir im Speziellen auf Daniel Theis, auf seine Stats und seine Rolle. Auch da hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen. Wir haben ja das letzte Mal gesprochen, ich glaube noch 2020.
Zwischen den Jahren, ja, zwischen den Jahren haben wir gesprochen.
Ja,
27,
genau.
28, irgendwas um den Dreh.
Genau, weil dann wollten wir eigentlich Ende Januar den nächsten machen. Dann kam ja ein paar Sachen bei mir dazwischen. Also wir gucken uns dann Daniel Theis im Genauen an und dann schauen wir uns ganz kurz die Celtics Rookies an. Das ist aber eigentlich mehr oder weniger nur eine Überleitung zum zweiten großen Themenblock und zwar ist das der Rookie Watch.
Mhm. Unsere Young Guns unter der Lupe.
Genau, weil wir haben ja auch den Draft zusammen begleitet und da haben wir uns ja schon ein bisschen intensiver mit dem Draft-Jahrgang auseinandergesetzt. Da haben wir die Top 5 gepickt und ein paar Prognosen abgeschlossen. Und dann werden wir mal schauen, wie gut oder schlecht wir da waren, Und was wir jetzt noch von unseren Picks halten, genauso werden wir dann alle Rookies besprechen, die erwähnenswert sind an der Stelle. Wen würden wir Stand jetzt als die drei wertvollsten Picks in diesem Draft bezeichnen? Wer, glauben wir, wird Rookie of the Year? Wer ist vielleicht der Stil dieses Drafts gewesen? Und wer ist auch die Enttäuschung des Jahrgangs bislang? Ja, also alles, was man eigentlich über die Rookies so sagen muss. Und ja, Knäggetech, als Boston Celtics-Experte, wie siehst du denn die Saison bislang der Boston Celtics?
Ja, schöne Einleitung, ziemlich wechselhaft. Du hast es eben schon mal angerissen, wirklich richtig zufrieden kann man nicht sein. Wirklich richtig enttäuschend ist es allerdings auch nicht. Es ist irgendwas dazwischen. Um unsere Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, die nicht durch die grüne Brille wie wir schauen und auch keinen grünen Pulli wie ich anhaben, das hilft ungemein beim Verstehen der Season. Also Ende Dezember, als wir gesprochen haben, standen sie dann bei 1-2, glaube ich. Sie hatten das erste Spiel gegen Milwaukee gewonnen, hatten danach zwei Niederlagen gegen die Nets und die Pacers aneinandergereiht. Dann am 2. Januar standen sie ins neue Jahr mit einer ausgeglichenen 3-3-Bilanz. Januar, Mitte Januar, war sehr erfolgreich. Von dieser 3-3-Bilanz haben sie dann die Bilanz mit Durchschnitt 5-0 Siegesserie auf 8-3 ausgebaut und dann Ende Januar dann zum Monatsabschluss bei 10 Siegen und 8 Niederlagen zu stehen.
Ja, da kam ja auch ein großer Corona-Struggle mit rein, gerade genau. Der Star Jason Tatum war da ja betroffen, Robert Williams und wer war denn der dritte? Ich glaube auch Carson Edwards oder so. Also ich glaube, es waren auf jeden Fall mehrere, die noch betroffen waren. Und ja, das hat die Franchise ein bisschen durcheinander gewirbelt.
Ja, also es stand 16. Januar, knapp vor 3 Wochen, sah es noch sehr rosig aus in Beantown, 8-3 Bilanz. Und dann wirklich den Januar dann abzuschließen mit einer 2-5 Serie. Im Januar kamen dann auch so dämliche Niederlagen dazu. Die Knicks beispielsweise gegen die Pistons. Das sind Teams, gegen die musst du normalerweise als Team mit den Ambitionen der Boston Celtics gewinnen. Aber die Celtics haben auch den Januar genutzt, um wirkliche Blowouts gegen Teams, die unter ihnen stehen, zu zeigen. Wie zum Beispiel 141 Punkte gegen die Cavs. Oder als sie dann auch mit, weiß ich nicht, mit ein paar 30 Punkten, meine ich, 124-93, glaube ich, haben sie gegen die Magic auch mal gewonnen. Also da haben sie ihre Klasse angedeutet, dass sie auch solche schwächeren Teams dominieren können. Umso ärgerlicher dann sind so Aussetzer gegen die Knicks. Ja, der Februar bis dato mit einer Niederlage gegen die Jazz letzte Nacht, jetzt stehen sie bei 12-11, einer nahezu dann fast ausgeglichenen Bilanz.
Mhm. Ja. Vielleicht immer noch für den 4. Platz im Osten, ne?
Genau, richtig. Zeigt aber auch, wie eng da im Osten alles da beieinander ist. 4. Platz ist eigentlich das so, wo wir die Celtics vor der Saison oder in der Prognose am Ende der Saison quasi, so ist es eher vielleicht gesagt, eingeordnet hätten. Allerdings kann es da auch ganz schnell gehen. Diese Liga ist sowieso sehr verrückt, aber ja, genau, also Indiana, Charlotte, Atlanta, Toronto, New York, die stehen auch alle bei 11 Siegen, haben zwar auch teilweise schon durch den verzerrten Spielplan ein paar mehr Niederlagen aufgetürmt, aber dahinter stehen auch noch Teams wie zum Beispiel Miami auf 10, die auch sicherlich noch ein bisschen nach vorne rücken werden. Es ist eng im Osten, sie hatten ihre Probleme, allerdings so 100%ig zufrieden sein kann man nicht, insbesondere weil sie jetzt gerade in jüngster Vergangenheit im Februar gegen viele Teams, zumindest bilanzmäßig, wenn man das so mal vergleicht, Westen, Osten, ungefähr auf Augenhöhe sind, verloren haben. Zum Beispiel namentlich Kings, die Suns, die Spurs, haben sie alles Niederlagen gegen eingeheimt. Und das sind so Teams, die aktuell, zumindest bilanzmäßig, ja ungefähr auf Augenhöhe agieren. Also ich finde, das zeigt, dass irgendwie aktuell die Formkurve bei den Celtics eher nach unten zeigt. Ne? Ja. Sind zwar immer ein paar Highlights dazwischen, aber zu unkonstant, um jetzt wirklich vorne angreifen zu können.
Ja, um auch die Celtics so ein bisschen in Schutz zu nehmen und vielleicht auch direkt noch ein paar Gründe aufzuführen, die dafür gesorgt haben, dass die Bilanz jetzt nicht so überragend ist, ist vor allem Kemba Walker, der ja auch erst letzt in die Saison gegangen ist, dann erst, ja, ich glaube so um den 10. Januar zum Team gestoßen ist und wie sich jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, noch auf jeden Fall nicht der Alte ist, also der...
Da sagst du was. Aktuell 10 Spiele hat im Vergleich zur letzten Saison legt er gerade 5,5 Punkte weniger bei, ja, 3 Minuten weniger Spielzeit durchschnittlich auf und Point Guard mit knapp 30% Dreierquote bei 7 Versuchen pro Spiel, da müssen wir quasi nichts drüber sagen. Aktuell ist er noch ziemlich rostig, er kann es besser, aber ja, er hat aktuell... Ist er noch nicht der Alte, ja?
Ich glaube, seine Zweierquote ist noch deutlich schlechter sogar. Kann das sein?
Das müssten wir jetzt hier mal live googeln, wie die Zweierquote ist. Zweierquote ist Field Goal bei 34%.
Ja, also auch nicht viel besser. Ich weiß, dass er letztes Spiel hatte er, glaube ich, 0 von 9 im Zweierbereich oder sowas. Also das war ganz, ganz übel. Ja, das ist das eine. Kemba Walker und Jaylen Brown war jetzt auch noch zwei Spiele verletzt, der bislang die, sagen wir mal so, die positivste Erscheinung im Boston Celtics Kader war, hat sich nochmal enorm gesteigert zum letzten Jahr, ist zu Recht in der All-Star-Diskussion. Für mich war er letztes Jahr ja schon All-Star, dieses Jahr ist das auf jeden Fall. Und ja, alles nicht so einfach. Dann musste das Team sich auch erstmal finden mit Thompson und Theis zusammen im Roster, die aufgrund vieler Verletzungen, wie jetzt zum Beispiel auch Smart, ja, fehlt er jetzt auch noch, sich immer mit neuen Rotationen auseinandersetzen musste. Ja, also von daher denke ich auch, dass man dann im Endeffekt sagen kann, mit 12-11 kannst du zu diesem Zeitpunkt der Saison leben, zumal wir ja auch einen nicht so einfachen Saisonstart prognostiziert
Ich muss mich hier nochmal korrigieren, es sind 37% von der Zweierlinie, aber bislang war Kemba Walker außer in seiner Rookie-Saison nie unter 40% und selbst in seiner Rookie-Saison mit 21 Jahren war er bei 39,2%
ja,
Zweierlinie. Also er ist deutlich drunter, diese 34% war kombiniert.
Ja, trotzdem schlecht. Ja, was hast du noch zu den Celtics zu sagen?
Ich bin jetzt nicht nur Celtics-Experte, sondern auch ein wenig zum Celtics-Liebhaber geworden über meine Expertentätigkeit. Was mich aber, das habe ich ja auch am Samstag in unserer Expertenrunde gesagt, ein bisschen nervt, ist irgendwie so, ja, ich kann jetzt nicht genau die Gründe ganz genau, welche die Interne noch nicht kenne. Ich werde mich mit den Verantwortlichen dann natürlich in Verbindung setzen, das auch von denen sagen. Aber man fährt quasi so sehenden Auges Best Case Conference Semifinals, also oder Conference Finals, um da wieder rauszufliegen. Das ist keine Mannschaft, mit der man wirklich in dieser Form einen wirklich tiefen Playoff-Run starten kann. Du hast ein paar Punkte, hast du angesprochen, die zu dem jetzigen Resultat führen. Ich habe mir dann aber allerdings schon mal für eine Art Prognose für das, was so war und für das, was sein kann, die Bilanz gegen die Top-Teams mal rausgeguckt. Zu den Top-Teams habe ich jetzt einfach mal gezählt. Im Osten die 76ers, die Nets, Milwaukee. Mhm. Und dann habe ich im Westen die Lakers, die Clippers und die Jazz jetzt erstmal genommen. Das waren auch Mannschaften, die diese gespielt haben. Man kann da sicherlich auch noch andere Teams, die sie noch nicht hatten, dazu nehmen. Ja, was zeigt
sich
das?
Ein Sieg.
Zwei Siege. Siege im ersten Spiel gegen Milwaukee und sie haben letztens in der schlechteren Phase auch einmal gegen die Clippers gewonnen.
Ah ja, genau, stimmt.
Gegen die Clippers haben sie gewonnen. Da reicht es einfach nicht in diesen Duellen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du sagst, es gab Veränderungen. Die 76ers waren auch deutlich Corona gebeutelt zwischendurch. Die Clippers mit die Stars sind noch da, aber auch mit Veränderungen im Kader. Und man muss sagen, ein Sieg war gegen Milwaukee im rostigen Anfangsphase in Spiel 1.
Ja, bei den Clippers hatte auch Paul George gefehlt, meine ich.
Genau. Die provokante Frage wäre, fahren die Celtics das Ding vor dem Niveau natürlich, sehenden Auges gegen die Wand?
Ich meine, ich warte auch noch auf den Trade, ne? Das kann nicht der Kader sein, mit dem du eine Championship gewinnen willst. Also da fehlt mir einfach was. Tristan Thompson ist nicht der Ersatz für Gordon Hayward.
Ja, eben. Und bevor wir dann zu Daniel Theis nämlich gleich gehen, den hatte ich ja auch beim letzten Mal gesagt, oder ich sage das immer wieder, es kann ja auch sein, dass ich gar nicht Celtics-Experte bis Ende der Saison sein werde. Aber in den Trade-Gerüchten findet sich, nachdem anfänglich Daniel Theis als etwas älterer Spieler, also als etwas langjährigerer Spieler bei den Celtics darin verwickelt war, findet sich jetzt mehr und mehr Tristan Thompson in Trade-Gerüchten wieder, was ich jetzt erstmal, auch wenn die Stichprobe verhältnismäßig klein ist, als ein Zeichen eigentlich oder als Honoration von Daniel Theis Leistungen bislang gesehen habe und dass Tristan Thompson da häufiger auftaucht, ja, weil er mittlerweile seine Welpenschutz, auch wenn er nicht kein Welpe mehr ist, wie viele unserer Rookies später, weil der jetzt ausgelaufen ist.
Okay, ja, also vielleicht kann ich mal gerade sagen, warum ich das so sehe, dass Thompson mehr in den Gerüchten ist, von denen ich tatsächlich noch gar nichts gehört hatte, aber hey, Daniel Theis, darf ich es direkt raushauen? Ich bin so aufgeregt.
Du kannst es raushauen, ja.
Ich habe da nämlich sowas gehört im letzten Spiel und das musste ich heute nochmal nachprüfen. Und Daniel Theis ist wirklich der beste Celtic in Franchise History in Sachen Effective Field Goal Percentage. Er hat ein Effective Field Goal Percentage von 0,608 insgesamt. Hold on. Und aktuell in dieser Saison hat er sogar eins von 0,684. Also das ist richtig, richtig stark.
Das bei einer Mannschaft, die, wie ich am Samstag richtig im Quiz gesagt habe, 8 Meisterschaften in Folge gewonnen hat.
Ja.
Unser Gitter aus Salzgitter, unser German Wunderkind 2.0, the German Leprechaun.
Genau, der deutsche Kobold. Das ist aber auch schon lange her, dass die Celtics 8 Meisterschaften hintereinander gewonnen haben, in guten 60er Jahren mit Bill Russell. Ja, aber weißt du, was noch geil ist?
Die haben das Trikot getragen. Nee, sag es mir.
Was noch geil ist, ist, dass Daniel Theis nicht nur das beste Effective Field Goal Percentage der Celtics ever hat, sondern auch noch das beste Offensive Rating ever mit 126,3.
Die beste Tiger Babies auf dem Arm.
Und die beste Zweierquote hat er auch. Also, das ist mal richtig, richtig stark.
Der Junge ist sein günstiges NBA-Verhältnis-Salär deutlich wert.
Aber weißt du, wer Zweiter ist im Effective Field Goal Percentage? Auch ein Big Man, der jetzt auch Kommentator ist oder sich zumindest in der Twitter-Welt sehr viel umhertreibt und immer wieder provokante Thesen raushaut.
Mein namensgebender Spieler Shaq Attack. Achso, dem ich den Namen gegeben habe. Ist er's?
Dem du den Namen gegeben hast?
Ja, er hat sich doch von McNack Attack den Namen Shaq Attack
Okay, nee, nicht ganz. Aber es hat eine ähnliche Statur.
Ich dachte, ist das sein Spannmann? Charles Barkles, ja.
Mit Charles Barkles. Nein, es ist Kendrick Perkins.
Ach, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber der hat auch, glaube ich, mal das... ist ja das Celtics.
Ja,
ich nur Celtics, ja.
Genau. Kendrick Perkins auf Platz 2 im Effective Field Goal Percentage. Platz 3 ist Kyrie Irving. Aber Daniel Theis mit Abstand am besten mit seinen 60,8%. Kendrick Perkins kommt dann mit 56,3%. Und dann sind da die Größen wie Ray Allen, Cedric Maxwell, Kevin McHale, Robert Parrish, Al Horford, Gordon Hayward, alle irgendwie dahinter. Aber Theis führt diese Statistik tatsächlich an.
Vielleicht bewegt das ja noch einen so Zuhörer mit dieser Statistik im Rücken nochmal, du hast ja aufgerufen, ein paar kreative Nicknames für ihn rauszusuchen, oder?
Ja, genau. Ich hatte ja Anfang der Saison Isaac Bonga, Easy Efficiency genannt, weil er so effizient war.
Das war Schnee von gestern, ne?
Ist er nicht mehr ganz so, vor allen Dingen spielt er noch so wenig, dass er eigentlich auch mit Effizienz nicht glänzen kann. Dafür ist es jetzt Daniel Theis, der ja auch sonst als Arbeiter bekannt ist, weil er wirklich so viel gute Picks stellt und so viel richtig macht und die Drecksarbeit leistet. Jetzt ist er
Spicy Theisy.
Jetzt ist er auch noch so effizient, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, wenn ihr einen Spitznamen habt, haut ihn raus. Ich will was hören. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, weil das ist wirklich, wirklich Weltklasse. Hast du die Stats vorbereitet für Daniel Theis?
Ja, ich habe ein paar Stats, habe ich, also so ein bisschen den Vergleich von letzter zu dieser Saison, hatten es ja zwischendurch mal auch angerissen. Er war ja auch von dieser Rotationsproblematik da betroffen. Als erstes in unserem letzten Podcast durfte er nur draußen rumstehen am Perimeter, ist auch mittlerweile wieder einen Monat her. Zwischenzeitlich hatte er mal 5 Spiele, wo er nicht gestartet ist, und letztendlich hat er sich jetzt doch wieder in die Starting 5 gespielt. Brad Stevens weiß, was er an ihm hat. Ja, eigentlich muss man nicht großartig was zu den Stats sagen. Punktemäßig ist er gleich geblieben, 9,3 zu 9,2 in der Vorsaison, wohlgemerkt bei ähnlicher Minutenzahl. Aber was sich frappierend verbessert hat, und das bringt ihm auch einfach diesen Platz ein, den er gerade von dir, oder diesen Titel ein, den er von dir bekommen hat, sind 41,9% Dreierquote. Bei auch 2 Versuchen, das ist auch das höchste Volumen, er hat das so kontinuierlich gesteigert, und eine 2-Punkt-Quote von, also bei 2-Punkt-Versuchen von 68,8%. Hier ist er im Vergleich zur letzten Saison auch nochmal um knapp 4,5% hochgegangen. Nee, es sind sogar 5,5% von 63,3% im Vergleich zur letzten Saison. Auch hier hat er sich gesteigert über die Jahre, ebenso wie bei der 3-Punkt-Prozentzahl. Was ihm jetzt aber, und das ist aber ganz natürlich, wo es bergab ging bei ihm, sind die Rebounds. Hier ging es von 6,6 auf 5,1 Rebounds pro Spiel. Würde ich aber dieses rein statistische Absinken, würde ich inhaltlich damit begründen, dass einfach jetzt ein ziemlich dominanter Rebounder dazugekommen ist.
Man
mag jetzt davon halten, von Tristan Thompson, seinen Performances, was man will, aber er greift einfach total viele Bretter ab.
Ja, klar, und Theis weicht ja auch viel mehr auf den Flügel dann aus, weil Thompson halt mehr unter den Brettern steht, ne? Also offensiv und auch defensiv, wenn sie zusammenspielen. Und das machen sie mittlerweile auch wieder mehr. Also Theis war ja als erstes aus der Starting Five geflogen. Da sah es schon so aus, als würde Thompson den Starting Spot bekommen. Ich sagte dann in meinem Podcast immer wieder, ist mir egal, ob er jetzt startet oder nicht. Ich bin einfach nur froh, dass er erstmal nicht mehr neben Thompson spielt, weil das war dann ganz gut und so hat er sich das Selbstbewusstsein wieder geholt.
Ich war ja sogar zwischenzeitlich in so einer Art, da muss ich mich auch nochmal selbst geißeln, in so einer Art Overreaction-Phase, hatte ich ja sogar Daniel Theiss Fälle so ein bisschen davonschwimmen sehen in Richtung Robert und Grant Williams, beziehungsweise auch ein stark aufspielender Semi Ojeleye. Wenn man davon ausging, dass Theiss dann zwischenzeitlich auf Power Forward agiert oder agiert hat dann auch, wo diese Herren dann dem nicht die komplette Minuten, aber durchaus einige Minuten abknapsen konnten, hatte ich befürchtet, da hat er jetzt eindrucksvoll sich zurückgemeldet und mich dann Lügen gestraft. Mir einfach mal gezeigt, dass ich manchmal auch ein bisschen die Füße stillhalten muss im Tagesgeschäft Basketball und nicht alles auf die Goldwaage legen.
Ja, aber das ist ja auch nochmal umso beeindruckender, was er jetzt gerade für Zahlen auflegt, weil wenn du ja mal die Anfangsphase abziehst, dann würde das ja nochmal alles besser aussehen. Also in den letzten 3-4 Wochen ist er einfach überragend. Und während du noch ein bisschen weiter erzählst, suche ich mir nämlich die Statistik raus aus den letzten, sagen wir mal, 10 Spielen.
Ja, also was das Schöne an diesen Statistiken, die wir jetzt gerade sehen, ohne dass ich dann noch mehr jetzt auf Zahlen eingehen möchte, ist, dass Daniel Theiss Vertrag ja jetzt auch am Ende der Saison ausläuft und er jetzt quasi die Chance hat, also er wird Free Agent, nicht Restricted Free Agent sozusagen, dass die Celtics keine Option auf ihn haben, sondern er kann seinen Wert so am freien Markt testen und da wird dann entscheidend sein, was er dann letztendlich wirklich ja wert ist. Das wird nochmal schön sein, weil aktuell ist er mit den aktuellen Zahlen, die er momentan auflegt, ist er, ich weiß gar nicht, ob es da so eine Rechenmaschine oder so ein Algorithmus gibt, der so ausrechnet, Preis-Leistungs-Verhältnis bei Spielern, aber da ist er auf jeden Fall, ich würde sogar mal sagen, bei den obersten 10% dabei in der Liga. Für das Geld, diese Zahlen aufzulegen, ist einfach überragend. Tüffler, ich weiß nicht, ob du gerade multitasking-fähig bist.
Ich habe zugehört.
Ja. Aber was würdest du mal sagen, angenommen Daniel Theiss, er ist ja jetzt 28, was meinst du, was bringt ihm so ein 3-Jahres-Vertrag pro Jahr, was könnte der denn, wenn er so weiterzockt, einfach mal so eine Zahl, nicht egal bei welchem Team, womit würdest du diese Zahlen so honorieren?
Ja, also ich bin multitaskingfähig, ein bisschen zumindest, ich bin gut drauf heute, also es klappt, ich habe dir gut zugehört und ich bin kurz davor, die letzten 10 Spiele mir anzugucken im Schnitt, weil dann kann ich das nochmal genauer für meine Antwort
benutzen. Bring nochmal 2 Millionchen mehr raus, ne?
Ja, also in den letzten 10 Spielen hat er 57,8% aus dem Feld getroffen, 64% Dreier bei 2,5 Versuchen, 4,5 Rebounds, 1,4 Assists, nur 0,8 Turnover. Auch nur 3 Fouls, das ist für ihn auch ein guter Wert. Plus-Minus-Rating von plus 6,9. Da hatte er am Anfang der Saison auch ziemlich schlecht ausgesehen.
Ja. Was bekommt Daniel Theiss für einen 3-Jahres-Vertrag?
Da würde ich sagen, dass er doch wirklich gute Möglichkeit hat, die Mid-Level-Exception zu bekommen, die volle. Das sind so 9,9 Millionen oder so gewesen dieses Jahr. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass er kein doppelstelliges Millionengehalt bekommt, aber ja, so 8, 9 Millionen, denke ich, wird er im Jahr verdienen können.
Gut, mein allererster Impuls war 15. Okay. Und ich denke, mit Abwägen, jetzt hast du gesagt 9, ich lasse mich nicht davon runterziehen, ich denke, dass seine Theiss eine Franchise findet, die ihm, sagen wir mal so, zwischen 40 und 50 Millionen über 3 Jahre gibt.
Ja, das wäre ordentlich. Ich glaube, so viel bekommt er nicht. Dafür hast du als deutscher Spieler, der erst spät in die NBA gekommen ist und immer noch jetzt keine erste, zweite oder dritte Option ist, kriegst du, glaube ich, nicht als Daniel Theiss. Das ist, da ist der Gap zu groß zwischen Starspielern, die halt irgendwie was jenseits der 20 Millionen verdienen. Und dann gibt es eigentlich immer so ein Gap bis zu, meist 10 Millionen runter. Guck dir Montrezl Harrell an. Der verdient jetzt auch keine 10 Millionen pro Jahr. Ja, ich glaube nicht, dass ein Daniel Theiss mehr bekommt als Montrezl Harrell.
Das ist aber die Frage, auf welche Priorität Daniel Theiss geht. Montrezl Harrell, der hat bei den Lakers unterschrieben, wenn er unambitioniert auf Geld geguckt hätte, hätte er auch deutlich mehr bekommen können.
Denke ich auch, ja, dass er auch so um die 15 Millionen bekommen hätte können.
Ne, ich habe dann zum Beispiel auch geguckt, vielleicht ist es auch so ein bisschen drüber, aber ich würde es mir natürlich für ihn wünschen, wie du auch. Wenn ich mir dann Tristan Thompson zum Beispiel nebenan gucke mit seinen 18 Millionen oder so Verträge von, das sind natürlich Verträge, die der Vergangenheit angehören, bis mit Biombo oder sowas pro Jahr.
Ja, aber 18 Millionen für 2 Jahre, ne? Tristan Thompson.
Ah, okay. Sorry, da muss man es noch ein bisschen revidieren und dann kommt's. Das war nämlich auch so eine der Sachen, die bei mir den Preis hochgetrieben hatten, weil ich es für ein Jahr verkauft hatte. Nee, ich denke, du bist auch richtig. Aber trotzdem, ich könnte mir schon vorstellen, bei den Statistiken, vor allen Dingen bringt er halt das mit, was viele NBA-Coaches oder was vielen NBA-Coaches wichtig ist. Er kann wirklich, man sagt das immer so schön, Wetzmühlenartig als Worthülse, aber es stimmt bei ihm, er kann wirklich von 1 bis zu 5 alles verteidigen. Ist ein harter, guter Verteidiger, guter Screener und er legt jetzt diese Statistiken auf beim Wurf. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in die Saison noch so ein bisschen einpendelt, aber dass das Gehalt doch deutlich zweistellig über einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag dann wird.
Kann sein, ich würde mich freuen. Also vor allen Dingen, wenn er natürlich die Zahlen jetzt so hält und die Leistung so weiterbringt, wie er es jetzt gemacht hat, ist das durchaus im möglichen Bereich. Es kommt darauf an, wie die Manager, wie die Trainer ein Vitais suchen und brauchen. Ja. Ich sag mal, Montrezl Harrell war Sixth Man of the Year, ne? Und den kannte dann natürlich jeder. Daniel Theis war letztes Jahr noch nicht bei Shaquille O'Neal angekommen, ne? Also es ist auch immer sehr viel Standing, Reputation.
Berater, die dann irgendwie gewisse, sag ich mal, der schuldet dem noch was oder die haben da ein Lager von Spielern und bringen da ihre Spieler unter. Ich würde es aber eigentlich wünschen, würde ich ihm schon einen großen Zahltag. Aber ich könnte es auch aus deutscher Sicht mit der deutschen Brille an. Finde ich auch sehr schön, wenn er beim richtigen Contender für weniger Geld dann bliebe oder unterschriebe.
Ja. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass, glaube ich, Daniel Theis auch nicht das meiste Geld nehmen würde, sondern er würde, glaube ich, auch auf ein paar Millionen verzichten, um für ihn die optimale Rolle zu finden. Ja. Und das andere ist halt dann, ja, wie viel Geld zahlst du einem? Es geht ja auch darum, wie viel hat dann dieses Team für einen Daniel Theis noch übrig? Ja, also sprich, ein Contender wird nicht en masse Geld übrig haben, um Daniel Theis zu verpflichten. Mhm. Und was ich vorhin ja auch noch so meinte mit Reputation und so, es ist ja auch immer so eine Sache, wie kannst du so einen Transfer, so eine Free Agent Verpflichtung vermarkten? Wie kannst du sie verkaufen, auch innerhalb der Organisation, zu den Fans? Und sag mal so, da ist Daniel Theis, glaube ich, jetzt nicht der dem allgemeinen NBA-Fan oder den ganzen NBA-Managern der erste Begriff, den sie im Kopf haben.
Ne? Ist kein strahlender Marketingstar, der dir Werbemillionen oder Trikotverkäufe bringt, das ist schon richtig.
Er ist halt ein harter Arbeiter, der aber einfach sehr effizient ist und gute Teams werden das erkennen. Und ja, wie ich schon sagte, ich glaube, im Endeffekt ist es so eine Mischung aus perfekte Situation für ihn finden, die aber vielleicht auch echt bei den Boston Celtics ist.
Ne? Kann auch sein. Die wissen, was sie an ihm haben. Im nächsten Sommer berichten wir über unseren Glücksritter aus Salzgitter. Um nochmal einen kleinen Hinweis an unsere Fans zu geben, Spitznamen ausdenken, schreibt zum Pfiffler. Wir freuen uns und wir können ja auch mal dann ausloben, dass wir den Spitznamen dann, sofern er jugendfrei ist und nicht allzu abgefahren, dann nicht, dass ich da irgendwie so eine Meinungsmache zu irgendeinem komischen Spitznamen bin, dass wir den eine Sendung lang benutzen immer. Aber mal sehen, was da so kommt. Wir placken erstmal kleine Bäckerei Felber, Arter Café, Brötchen.
Ich bin gespannt. Vielleicht hat Daniel Theis dann ja auch sogar den einen oder anderen Groschen für die Geldgeile Gutruhen oder für ein Steady-Paket NBA mit deutscher Brille übrig. Also, wenn ihr supporten wollt, dann geht auf meine Steady-Seite, sucht euch ein schönes Paketchen aus, gibt auch jeden Monat was zu gewinnen ab dem
Jahr 2024 monatlich.
Nee, es gibt ab Ende des Monats gibt es schon jeden Monat was zu gewinnen. Ich habe nur wieder vergessen, wie mein zweites Paket heißt.
Aber was Schönes gibt es zu gewinnen, ne?
Ja, ich meine, das mit dem zweiten Paket meine ich ja das Pro-Paket, so heißt es, genau. Ab da macht man dann bei den monatlichen Gewinnspielen mit. Also ab 5 Euro oder ich glaube 4,50 Euro seid ihr dabei. Gut, so. Noch was zu Daniel Theis?
Ich würde sagen, Daniel Theis, sind wir soweit durch. Wir haben seine Zukunftsplanung, wir haben seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft beleuchtet und wollen jetzt auf andere das Spotlight wenden, auf die jungen Leprechaun, der Leprechaun Kindergarten.
Genau. Die Rookies. Die Grünschnäbel. Grünschnäbel
passt sogar, ja.
Wir haben bei den Celtics Peyton Pritchard und Aaron Nesmith dabei. Den dritten Pick haben sie ja getradet nach Memphis. Über den werden wir nachher noch reden, das verspreche ich dir. Und der
also nicht den dritten Pick, sondern den 30. Pick. Der dritte Pick im Bunde.
Der dritte von möglich, der dritte mögliche Pick von den Boston Celtics. Und der vierte, wie hieß er noch, Jamadar,
der zockt in Israel. Habe ich so ein bisschen Stand über mein Haupt, ist aktuell nicht auf dem Band.
Ich wollte schon fragen, aber das gucken wir uns dann im Sommer an, ob der vielleicht eine Option wird. Ja, was sagst du zu Pritchard und Nesmith?
Eine, wie sagt man so schön, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach, eine diametral gegensätzliche Entwicklung haben sie genommen, aufgehend von ihrer Draftplatzierung.
Alter Falter.
Ich meine nicht mit Platz 14 Neesmith, Platz 26 Pritchard sind in ihren Leistungskurven und dem, was sie gezeigt haben, von dem Ausgangsniveau 14, 26 ist Pritchard an Neesmith sozusagen vorbeigezogen im Standing der Rookies in der Organisation, beziehungsweise Neesmith ist auch fairerweise, muss man sagen, bei starker Konkurrenz auf seiner Position abgesagt. Wobei, auf Shooting Guard hatte ich immer noch meine Hoffnung in der Second Unit, ihr mögt euch vielleicht erinnern, im letzten Podcast, und Pfiffler hat ihn sogar als in der Verletzungszeit von Kemba Walker als Starting Shooting Guard mal eingeplant gehabt. Da hat er leider noch nicht viel von gezeigt.
Ja.
Aber mit wem möchtest du gerne anfangen?
Ich fange mit Aaron Neesmith an, weil da kann man es relativ kurz halten. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe mir ihn sogar als Starter gewünscht. Ja, ich habe keine großen Alternativen gesehen auf dem Flügel, weil ich weiterhin Marcus Smart von der Bank bringen wollte. Ja, Neesmith, ein bisschen enttäuschend. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Gut, er war lange verletzt und war nicht unbedingt davon auszugehen, dass er direkt so einschlägt. Ich habe es irgendwie gehofft, dass er da irgendwie der krasse Dreierschütze in der NBA sein wird, der auch auf dem College war, vor allem in der zweiten Saison, bis er sich verletzt hat. Da hat er über 52% Dreier geworfen und auch nicht wenige. Mhm. Aber er ist noch nicht ganz in der NBA angekommen. Und wie du schon gesagt hast, irgendwie, das ist komplette Gegenteil, ist da eigentlich Peyton Pritchard, der ja sowas von NBA-ready ist. Das ist schon richtig fast erschreckend. Also der Typ ist ja richtig geil, macht richtig Bock, ist richtig tough, war 4 Jahre im College. Er spielt so, als wäre 8 Jahre da gewesen und wirkt überhaupt nicht wie ein Rookie.
Ja, wie du sagst, Pritchard ist wirklich eine geile Sau. Auch sein Spielstil gefällt mir. Trotzdem nochmal ganz kurz, ich will unseren 14. Pick Aaron Neesmith nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, weil ich war so heiß auf ihn von seinen Anlagen her als guter Dreierschütze. Ich habe ja jetzt heute bei der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir einige Rookies hereingezogen, auch die berühmte Rookie Ladder, die Rookie Leiter angeschaut. Und da sieht man eigentlich, dass viele Rookies dann nach einer kurzen Anpassungsphase am Anfang immer besser reinkommen. Bei Neesmith, das ist allerdings leider nicht der Fall, wo man sagt, ja, College-Dreier, der muss dann in der NBA mit seinem Dreier erstmal ankommen. Der, also Aaron Neesmith, wurde zum Beispiel in den letzten 5 Spielen konsequent gar nicht eingesetzt. Ja, unabhängig vom Ergebnis, ja, also egal ob Sieg oder Niederlage, der scheint aus irgendeinem Grund noch nicht den Fuß in der Tür in der Rotation von Brad Stevens zu haben. Anders, und da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Boy Peyton Pritchard, ja, wunderbarer Spieler, hast du schon angesagt, aber 8 Jahre im College. Ich habe heute nochmal, wo es um die neue Edition der Rookie Ladder ging, habe ich nochmal reingelesen, er steuert oder er, wie war die Formulierung, er kuschelt mit einem ganz legendären Format aktuell, mit dem berühmten 40-50-90er Club. Willst du sagen, was das heißt?
Eigentlich heißt der 50-40-90 Club.
50-40-90. 90-60-90 Club. Nee, das habe ich schon gerade verwechselt. Ja,
50-40-90,
hast du recht.
Ja. Also sind 50% Feldwurfquote, 40% Dreierquote, 90% Freiwurfquote. Da waren nur ganz wenige mit drin. Auch da haben wir ja an dem Crewabend noch kurz drüber gesprochen. Da waren Steve Nash, Dirk Nowitzki. Wen hatten wir da noch? Das waren die zwei, die ich wusste. Ich habe nichts dazugelernt.
Kann ich auch nicht. Ich hatte auch Steve Nash und Dirk Nowitzki im Kopf gehabt. Aber ja, Peyton Pritchard, der hat 42,9% Dreierquote, aber wir wollten ja mit den 50 anfangen. Da ist er mit den Field Goal Prozentzahl ist er bei 48,5% über alle seine Feldwürfe, 42,9% Dreierquote und den 90% Freiwurfquote. Deshalb, er kuschelt damit, er ist in Reichweite, ist natürlich nicht zu erwarten, kann man auch nicht von einem Rookie erwarten, dass er das jetzt so hält, aber zeigt auch seine Qualität, die er da eingebracht hat. Fairerweise muss man auch so sagen, er war der größte Profiteur von der Verletzung von Kemba Walker, dass er da ins kalte Wasser geworfen wurde von Brad Stevens, hat sich aber auch gegen Zweitjahresprofis durchgesetzt. Ne? Sherman Waters und Carson Edwards, die ganzen Guards, die dann noch so in der Hinterhand sind.
Ja. Und auch Jeff Teague hat einen Schatten gestellt. Also richtig stark. Also dass er so gute Quoten hatte, wusste ich gar nicht. Also ich habe mir die Dreierquote heute von ihm angeguckt, aber die anderen Quoten hatte ich ein bisschen vernachlässigt. Richtig stark. Und er ist gar nicht mehr aus dem Kader wegzudenken. Ne? Ich meine, er hat schon einen Game-Winner drin gehabt gegen Miami. Das Miami, war genau. Ziemlich geil. Der Typ überzeugt mit absolut starker Defense und Hustle. Also er ist so ein kleiner Marcus Smart Light schon. Der
TJ McConnell.
Ja, kleiner Kettenhund. TJ McConnell. Also er würde auf jeden Fall einige Tommy-Points von Tommy Heinsohn bekommen haben.
Ja, der gibt sie ihm aus dem Himmel.
Auf jeden Fall.
Wie ein selig, Tommy.
Ja, die arbeiten ja auch irgendwie daran, dass sie da irgendwie Tommy Points installieren. Irgendwie sowas soll es da wohl demnächst geben. Ja, also Pritchard, super positive Entscheidung. Echter Glücksfall für die Boston Celtics. Wer hätte das gedacht?
Genau. Und Neesmith, also bei allem, und das schicke ich schon mal direkt vorweg, was wir heute sagen werden über die Rookies. Ne, es ist ein schöner, unterhaltender Wettbewerb, sich jetzt anzuschauen, wie die jungen Kerle da angekommen sind in der Liga. Man darf da noch keinen endgültigen Himmel loben, wobei wir das gerne machen, aber wir tun uns dabei auch nicht leichter, irgendwen in Anschluss abzuschreiben, nur weil er schlecht in die Liga reingekommen ist. Das, was wir heute Abend sagen werden, ist natürlich nicht die Prognose auf die ganze Karriere. Trotzdem macht es Spaß zu sehen, wozu die Jungs in der Lage wären. Ne?
Perfekte Überleitung, denn damit können wir jetzt über die anderen Rookies sprechen. Ja, an der Stelle mache ich einen kleinen Cut. Das war es erstmal zu den Boston Celtics und deren Rookies. Der komplette Rookie-Watch folgt dann die Tage im zweiten Teil. Reingehauen, never stop ballin'.